Herzlich willkommen zum GuideCom Tech Talk aus unserem Truck, der aktuell am Hafen in Münster steht, quasi direkt neben unserer Homebase. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit meinem Kollegen und unserem Technical Lead für die HR Suite, Daniel Sorge. Daniel ist mittendrin, egal ob es um unsere Produktentwicklung oder die Themen Innovation und KI geht. Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du eigentlich als Technical Lead genau bei uns? Und was sind so Themen, die dich aktuell am meisten umtreiben?
Ja, das mache ich sehr gerne. Genau, ich bin Daniel, bin jetzt am 1.10. genau 10 Jahre bei der GuideCom. Habe als Software Engineer angefangen bei uns im Bereich People and Corporate Management. Genau, habe da angefangen, die App-Service mit aufzubauen, war auch zwischendurch mal im Recruiting und ja, jetzt seit anderthalb Jahren bin ich als Technical Lead unterwegs. Das heißt, ich kümmere mich auch um etwas übergreifendere Themen. Ich unterstütze die Kollegen bei technischen Herausforderungen, gucke auf unsere Architektur, dass die auch zukunftsgemäß bleibt und wir uns da ja keine Hürden einbauen. Guck auch gerade im Moment insbesondere auf das Thema KI in der Entwicklung, ne, wie uns das voranbringen kann, und auch so das Thema Integration und Schnittstellen ist auch so eine Leidenschaft von mir, weil gerade in der HR-Suite haben wir genügend Schnittstellen und da auch immer ganz viele coole Themen, um da besser zu werden. Genau, das mache ich so bei uns.
Das ist eine ganze Menge und ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ohne dich wird der Laden hier nicht so laufen, weil an vielen Stellen, das kriegt man natürlich von außen nicht so mit, außer man steht in direktem Kontakt irgendwie mit dir, aber rettest du an vielen Stellen nochmal, wo irgendwie was zu retten ist? Also du bist ein ganz toller, wertvoller Mensch für uns fürs Team. Ich möchte dich aber noch ein bisschen näher kennenlernen. Weil wir haben tatsächlich im Alltag gar nicht so viele Schnittstellen. Ja. Und ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Und einfach ganz spontan darauf antworten, was dir einfällt. Mhm. Erste Frage, sehr umstritten. Pizza mit Ananas, 5 Sterne oder Sakrileg?
Sakrileg.
Ernsthaft? Mhm. Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. zweite Frage, teleportieren können oder Gedanken lesen?
Teleportieren können.
Gute Wahl, ich finde beides spannend. dann Dark Mode oder Light Mode?
Dark Mode.
Ich glaube, das ist die Standardfrage.
Ja, wenn du was alle technischen Rollen werden so antworten.
Ich habe tatsächlich einen Light Mode, weil dann kannst du Texte besser lesen. Und ich muss ja viel auch wirklich auf Rechtschreibung und so achten. Und das ist einfacher, ja, das festzustellen, wenn es ein heller Hintergrund ist.
Ja, stimmt, das glaube ich.
Tickets abarbeiten oder neue Features entwickeln?
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Aber neue Features sind schon cooler.
Ist einfach spannender, oder? Ja. Und letzte Frage, KI-gestützte Entwicklung oder alles von Scratch bauen?
KI-gestützte Entwicklung.
Warum?
Mittlerweile. Ich glaube, dass durch die KI-gestützte Entwicklung ja man sich auch auf das dann fokussieren kann, was einem an der Entwicklung eigentlich Spaß macht. Also dass man so den ganzen Boilerplate-Code, nennen wir das, also so, oder auch diese repetitiven Dinge, dass man mit denen gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern ja man sich so auf diesen kreativen Prozess beim Entwickeln einlassen kann.
Ich finde, das ist was, das vermutet man erst gar nicht unbedingt, dass Entwicklung auch was mit Kreativität zu tun hat. Aber ich glaube, das, was du sagst, repetitiv wird viel übernommen werden. Und zwar nicht nur in deinem Bereich, sondern ja generell. Das heißt auch, dein Kompetenzfeld rückt ein bisschen näher ran an andere Kompetenzfelder im Unternehmen. Und ich habe 3 Thesen mitgebracht für das heutige Thema. Wir reden über KI, Kompetenzen, Entwicklung, alles drumherum. Und dazu passt dann auch die erste These. Nämlich, jeder sollte in Zukunft Daten- und KI-Kompetenz aufbauen, unabhängig der Rolle im Unternehmen.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das merken wir zumindest auch schon ganz stark in der GuideCom, dass eigentlich in jeder Rolle die KI-Nutzung schon relativ hoch ist, weil es einfach, ja gerade so Rechercheaufgaben, also selbst das ist in der Entwicklung was wir häufig nutzen, aber was auch mit Sicherheit im Innovationsprozess dann mittlerweile schon eine Rolle spielt, dass man sich da ganz viel Arbeit einfach abnehmen lässt. Und ich glaube, das ist, ja, da KI-Kompetenz aufzubauen, ist eigentlich ein Muss, weil verschwinden wir jetzt nicht mehr. Aber jetzt geht es dann vor allem darum, ja, wie setzen wir es denn eigentlich ein? Was sind gute Use Cases, wo uns KI dann auch unterstützt? Ja, deswegen da glaube ich ganz stark dran. Das wird uns begleiten und ja, die Jobs verändern auch.
Was glaubst du, was ist so eine Grundausprägung der Kompetenz, die wirklich jeder braucht? Gibt es was, was vielleicht auch Expertenwissen bleibt im KI-Bereich?
Also ich glaube, was jetzt so zumindest auf den Bereich Entwicklung bezogen, muss man irgendwann ein Gefühl dafür haben, was sind so Tools, die wir gut einsetzen können, was sind die besten Modelle für meinen Task. Ich gehe auch stark davon aus, dass ich, vielleicht nutzen wir irgendwann gar keine LLMs mehr, ne, die so sehr übergreifend sind, sondern speziellere Modelle. Aber ich glaube, da muss man fürs Tooling ein gutes Gefühl entwickeln. Aber auch eigentlich, ich meine, das hat sich ja im Vergleich zum Googlen gar nicht so stark verändert, dass man auch die Ergebnisse, die man bekommt, auch nochmal hinterfragt. Ne? Das ist vielleicht gerade bei KI, ne, die Ergebnisse, die sind ja auch schon super professionell dargestellt. Da denkt man, ja, es ist so und es kann nur so sein, aber da muss man trotzdem vielleicht nochmal hinterhergehen. Auch ne, der KI kann man ja auch ruhig kritische Fragen stellen oder sagen, überdenkt das nochmal, überlegt dir nochmal einen anderen Weg. Das wird auf jeden Fall eine Kompetenz sein, da nicht blind zu vertrauen, sondern ja auch selber noch zu denken vor allem. Ne? Da gab es ja auch interessante Studien zuletzt, ne, dass irgendwie so die kognitive Leistungsfähigkeit unter dem KI-Einsatz so ein bisschen leidet, war, glaube ich, so eine MIT-Studie, fand ich ganz interessant. Aber ich glaube, genau deswegen, ne, das sollten wir uns natürlich erhalten, dass wir selber Dinge noch kritisch hinterfragen.
Ja. Ich glaube, das geht auch total schnell, merke ich zumindest in meinem Alltag. So, man greift dann doch mal schneller dazu, weil es ja wirklich einfach convenient ist. Oder? Man hat es direkt griffbereit. Wie sehr merkst du das, dass du im Alltag einfach, also wie groß ist dann noch die Hemmschwelle bei Dingen nochmal zu sagen, okay, das mache ich jetzt lieber nochmal wirklich ganz bewusst, um den Skill bei mir dazu challengen, oder ist dann eher der Griff zur KI?
Ja, schon in den meisten Fällen der Griff zur KI auch. Ich sag mal so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich google zum Beispiel auch nichts mehr. Das überlasse ich alles irgendwie der KI zu recherchieren. Manchmal, also aktuell ist es eher noch Gefühl, ne, wo ich dann denke, okay, ne, das hört sich gut an, das könnte so sein. Aber manchmal denke ich auch, ja, okay, das habe ich aber schon mal irgendwo anders gesehen, anders gehört und frage dann da nochmal kritisch nach. Oder baue auch die Prompts teilweise so auf, ne, dass ich irgendwie, ne, gib mir nochmal eine Zweitmeinung oder was könnte eine kritische Meinung zu Thema XY sein. Dass man sich das da selber so ein bisschen dann herleitet und aufbaut.
Wie würdest du sagen, ist das aktuell auf unserer Kundenseite gelagert? Weil du hast ja auch relativ viel Kundenkontakt. Ist da schon viel Kompetenz da? Muss da was aufgebaut werden? Wie nimmst du das wahr?
Ist super unterschiedlich, was wir da so feststellen. Also es gibt schon, dass man dann teilweise E-Mails bekommt von Kunden, die dann die Rolle Prompt Engineer oder so haben, fand ich ganz interessant. Also das gibt's auch schon. Ja, bis hin zu, nee, wir dürfen KI nicht einsetzen, ist glaube ich, alles dabei. Oder auch Kunden, die dann sagen, ja, ich habe ChatGPT mal gefragt und ihr habt doch in eurer HR-Suite eine Funktion, die dies und das macht. Und wir uns dann gefragt haben, okay, wo könnte diese Funktion sein? Was könnte hier gemeint sein?
Das ist uns auch neu.
Also das, ne, sowas kommt dann dabei auch raus. Also ja, ich glaube, das ist unterschiedlich. Wir, habe ich das Gefühl, sind echt schon gut aufgestellt, was so KI angeht. Aber ja, bei unseren Kunden ist es noch super unterschiedlich. Aber da sind wir ja auch sehr breit gefächert, ne, nach Branchen. Das merkt man auch. Also die IT-Näherinnen haben da auch schon eine Idee, wie es so weitergeht. Andere ja, haben da, glaube ich, bisher tatsächlich wenig Berührungspunkte.
Wenn wir darüber sprechen, dass die Felder näher zusammenrücken, die Kompetenzfelder, dann bringt mich das zu der zweiten These, die ich dir mitgebracht habe. Nämlich, EntwicklerInnen der Zukunft sind Schnittstellenmanager zwischen Mensch und Maschine. Also, dass es mehr weggeht von der eigentlichen Entwicklungsleistung. Mhm. Stimmt das?
Ja, ich glaube. Also vielleicht ist das auch gar nicht so was, wo man sagen muss, das muss in der Zukunft sein. Ich fand das bisher auch immer einen großen Wert bei uns, dass wir sagen, die Software-Engineers sind auch so nah am Kunden und sind auch mit den Kundenterminen, weil ich glaube, das ist einfach wichtig, dass es da, ne, es ist sonst so ein bisschen stille Post. Ne? Man sagt dann, okay, man hat den Consultant, den schickt man zum Kunden oder der Product Owner ist mal da, aber die müssen das ja am Ende trotzdem irgendwie übersetzen und die lassen immer irgendwas weg oder ergänzen irgendwas, ne, haben selber schon eine Lösung im Kopf. Was total wichtig ist, ist herauszufinden, was ist denn eigentlich das Problem? Also was hat der Kunde für ein Problem? Auch, dass man so diese Emotionalität dann da vielleicht wahrnimmt, um zu wissen, okay, das wirkt für uns vielleicht, als wäre es kein Problem, aber für den ist es ja irgendwie ein Problem, ein Punkt. Ich glaube, das ist super wichtig. Also auch ganz oft, wenn wir so in unsere Tickets gucken, denken wir, okay, hier steht jetzt die Lösung. Aber nicht, da gibt mir das Problem dazu, weil die Lösung finden wir vielleicht manchmal gar nicht so cool. Und da wir auch Standardsoftware machen, passt das vielleicht gar nicht so für alle anderen. Aber das Problem zu verstehen. Und ja, ich glaube, da wird man mit KI, hat man auch als Software-Engineer noch mehr die Chance, da reinzukommen. Und auch, da hilft KI ja dann wieder auch den fachlichen Background besser zu verstehen, ne? Da in die Richtung ein bisschen nachzugucken. Ja.
Okay, also im Grunde genommen hat sich, würdest du sagen, gar nicht so viel verändert. Ich habe trotzdem das Gefühl, und da würde mich sehr deine Einschätzung interessieren, dass gerade so das Berufsbild, was die letzten Jahre immer wieder hervorgehoben wurde, ohne dass es überhaupt nicht geht, sind Entwickler. Und ich habe das Gefühl, jetzt wird es halt weniger, dadurch, dass man halt KI auch für solche Dinge benutzen kann. Und nicht nur in dem Bild, halt bei vielen anderen auch. Mein Berufsfeld zum Beispiel auch. Also Texter ist auch was, das wird gerne wegrationalisiert aktuell oder ist dafür sehr im Gespräch. Hat sich da der Stellenwert so weit verändert?
Ja, so ein bisschen das, wenn man so auf die Medien guckt, würde ich auch sagen, ja, nimmt man so wahr. Ne? Da gibt es ja auch dann verschiedenste Stimmen, die sagen, so und so viele Entwicklerjobs werden hier und da gestrichen. Wir brauchen gar nicht mehr so viele, weil das machen in Zukunft dann Agenten. Ich glaube aber trotzdem, dass man trotzdem irgendwie dieses technische Verständnis braucht, ne? Weil so eine Anwendung muss ja auch weiterhin betrieben werden. Wer macht das denn eigentlich dann, ne? wenn gar keiner weiß, wie der Code ja eigentlich funktioniert? Und vielleicht kann die KI irgendwann mal die ganze Kette durchgehend betrachten, wer weiß. Aber ich glaube trotzdem, dass man immer noch Entwickler braucht. Und KI erfindet ja so gesehen auch eigentlich nichts Neues. Also es wird ja immer aus Bestehendem gespeist. Das ist ja bei Textern wahrscheinlich ähnlich. Ne? Klar, da gibt es eine große Vielfalt und auch viel Potenzial aus Bestehendem, irgendwie was Neues zu machen. Aber da ist ja nicht so, ne, komplett Neues dabei, und das werden wir ja auch immer haben, dass wir komplett neue Bereiche haben, dass wir technologisch weiter vorangehen, wo die KI uns nicht helfen kann, und da brauchen wir einfach auch die Kompetenzen weiterhin.
Das glaube ich auch, deswegen mache ich mir gar nicht so viel Sorgen um meinen Job.
Also ich glaube, die Jobs werden sich mit KI verändern, aber wirklich wegfallen sehe ich so in naher Zukunft nicht, aber wer weiß, ne, in 20, 30 Jahren. Aber ja, das würde ja mit uns gesellschaftlich ja auch irgendwas machen, ne? Wenn die KI alles macht und niemand müsste mehr irgendwas tun, ne? Das Konzept, glaube ich, würde auch so nicht aufgehen.
Mhm. Ich habe dazu eine passende Frage. Die kommt aber nicht von mir, sondern die kommt von einem anderen Podcast-Gast, von Daniel Mühlbauer. Ich zeig dir die einfach mal. Mhm. Und dann bin ich sehr auf deine Antwort gespannt.
Im Kontext von Software Engineering gibt es ja ganz viele Thesen darum, wie KI das verändert. Und aktuell, interessanterweise, gibt es ja auch sehr viele Vorhersagen darüber, wie KI Software Development unnötig macht und dergleichen. Was glaubst du, überwiegt diese Abschaffung bestimmter Tätigkeiten, weil man jetzt alles irgendwie No-Code, Low-Code programmieren kann? Oder braucht es die ProgrammiererInnen von heute dann, um den Code wieder aufzuräumen, weil das Vibe-Coding halt schlechten Code produziert?
Ja, sehr spannende Frage, ne? Weil das ist so tatsächlich das, also gerade so die letzten Wochen kamen ja dann auch immer mehr Studien, die auch so sagen, ah, so toll ist das gar nicht. Also ich glaube weiterhin, ne, KI ist eine große Unterstützung, aber ne, da gibt es so ein gewisses Delta zwischen dem, was ja vielleicht auch so ein CEO von einem Unternehmen, was natürlich KI-Lösungen anbietet, der hat natürlich ein hohes Interesse, seine Lösung anzupreisen. Und jetzt ist so ein bisschen, ja, ich glaube, im Hype-Cycle könnte man sagen, sind wir vielleicht jetzt so ein bisschen im Tal der Tränen angekommen, wo man merkt, okay, so das passt nicht so ganz. Aber ja, also wie gesagt, weiterhin, es wird Entwickler weiter brauchen, ob man dann so Konzepte wie einen Citizen Developer hat, ne? Also das, während Corona kam das ja auch schon mal so ein bisschen, dass man gemerkt hat, uns fehlen Entwickler, ne? Wir haben ganz viele tolle Ideen, Dinge zu digitalisieren, aber Entwickler sind gerade wenig und vielleicht sind die auch zu teuer. Da kam ja dann so die Low-Code, No-Code-Plattform, hat er ja auch angesprochen, so, die sind ja auch, spielen da ja auch noch ein bisschen mit. Das sind auch die teilweise KI-Lösungen mit einbauen. Wie gesagt, ich glaube, man braucht weiterhin Entwickler, einmal auch, ne, wegen dem Kundenverständnis, was sie dann mit aufbauen, das in eine technische Lösung übersetzen. Aber als Entwickler muss ich vielleicht nicht alles tatsächlich komplett von vorne bis hinten selber Zeile für Zeile entwickeln, sondern ich glaube, das wird auch das sein, ne, in welchen Use Cases setzen wir KI überhaupt ein. Und Coding ist ja eigentlich gar nicht so das Problem, sage ich mal. Das ist ja, deswegen machen wir den Job ja eigentlich, weil das ist unsere Leidenschaft, Code zu schreiben und dann jetzt zu sagen, hier, liebe Devs, wir haben, geben euch ein Tool an die Hand, das schreibt Code für euch. Ist ja vielleicht gar nicht so, dass, also ne, wenn es dann unterstützt, ja, aber das uns komplett wegnehmen und dann zu sagen, ja, ihr macht dann, ihr guckt dann mal drauf, wie gut der Code ist und so, da hat man, glaube ich, auch nicht den ganzen Tag Spaß dran. Deswegen, und alleine ja, das im Betrieb, Sicherheitslücken, diese Dinge, klar, kann KI da auch unterstützen, aber uns Devs wird es noch eine ganze Weile brauchen.
Du hast jetzt schon ganz viel davon erzählt, dass du es an verschiedenen Stellen benutzt. Mhm. Und bei uns ist es halt nicht einfach, KI zu implementieren, weil wir bestimmte Sicherheitsvorkehrungen haben durch das Produkt und die Daten, die wir verarbeiten. Mich würde trotzdem mal interessieren, kannst du uns ein paar Einblicke geben, wie du mit KI konkret im Alltag arbeitest? Mhm.
Genau, also ich habe nutzt ChatGPT tatsächlich relativ viel. Ja, dann auch so für klassische Rechercheaufgaben, um Dinge nochmal zu hinterfragen. Manchmal aber auch, wenn ich konkrete Fehlermeldungen irgendwie habe, die aus dem Ticket kommen, dann packe ich die da rein und kriege meistens schon echt eine gute Antwort, wie ich damit umgehen kann. Aber auch in der Entwicklung, also wir sind ja gerade dabei, uns auch verschiedene Tools anzugucken, die uns in Dev unterstützen können. Und auch da haben wir schon so verschiedene Ansätze. Also wir haben Cursor als beispielsweise so ein Tool, was es schon ja, ein bisschen, was mit eins der ersten war, wo es ja auch so ein bisschen um Vibe-Coding und Ähnliches geht, aber was schon sehr agentisch arbeitet und uns viel abnimmt, probieren wir aus. Ist auch ja Licht und Schatten, sage ich mal. Viele Dinge funktionieren überraschend gut. Und immer, wenn ich denke so, ja, das müsste jetzt eigentlich total einfach für eine KI sein, ist das Ergebnis am Ende irgendwie komisch. Also so mein Eindruck zumindest. Aber auch da oder in unserer Standard-IDE, also Entwicklungsumgebung, haben wir den Copilot. Und ich finde, dass der Name ist auch gerechtfertigt. Also das klappt auch ganz gut, dass man so sagt, hier die 5 Zeilen Code, die habe ich nicht selber geschrieben. Erklär mir die mal, was die machen. Oder ne, wie auch da, wie kann hier folgende Fehlermeldung entstehen? Oder ich würde gerne hier einen Parameter ergänzen. Kannst du das mal für mich machen? So, das ist so, ja, das, was ich so tagtäglich nutze.
Total spannend. Ich arbeite auch am meisten mit ChatGPT. Tatsächlich mittlerweile, was ist sehr gut unterstützend, auch gerade so Fehler finden. Ja. Bei dir im Code, bei mir in der Rechtschreibung oder in Grammatik. Ja. Ist super praktisch dafür, aber auch wirklich einfach als Sparringspartner, wenn ich Ideen brauche.
Ja, das ist auch so ganz oft, wenn ich nicht weiß, so wie fange ich das eigentlich an? Also manchmal gibt's so Themen, wo ich dann nicht weiß, ja, wie gehe ich das am besten an? Dann hilft's eigentlich total, ja, einfach die Aufgabenstellung mal ChatGPT zu geben und dann hat man zumindest schon mal irgendwie einen Anfang. Also selbst wenn man vielleicht feststellt, okay, so würde ich es nicht machen, weiß man aber zumindest schon mal, ah, okay, so denkt man drüber nach, ne? Und ja, das ist total total hilfreich, also.
Wir haben jetzt ganz viel drüber geredet, wie Entwicklung für dich persönlich funktioniert, auch im Guidecom-Kontext. Und das würde ich gerade gerne noch mal ein bisschen größer aufmachen mit der dritten These. Mhm. Innovation bei Guidecom entsteht nicht im Labor, sondern im täglichen Austausch mit unseren Kunden.
Ja.
Okay, warum?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können uns ganz viel irgendwie wie ausdenken. Aber die meisten Impulse, also das ist ja, glaube ich, gerade so das, wenn man irgendwie ein Problem wahrnimmt und gar nicht so die Lösung dazu kennt, ist genau das, glaube ich, das, was uns dann ausmacht, eine coole Lösung dafür zu finden. Und das geht halt nur, wenn man die Bedürfnisse der Kunden wahrnimmt, vielleicht auch mal mit denen spricht, aber nicht sagt, oh, Kunde, wäre schon gut, wenn wir die Lösung von dir kriegen, wir programmieren das dann so runter. Mhm. So, ne, weil wir gucken ja auch, wir haben ja auch verschiedene Kunden, sind total breit da aufgestellt und dann ja, das finde ich das Spannende, dass man eine Lösung finden muss, die für alle irgendwie passt. Das ist zum einen ja zwar herausfordernd, aber das macht es auch total, total cool. Und ja, also Innovation, klar, wir haben auch gute Ideen, aber selbst die, glaube ich, wenn man die nochmal zurückverfolgen würde, kommt man immer dahin, okay, wir haben festgestellt, da hat ja irgendjemand ein Bedürfnis, also irgendwas so zu bauen. Und ich glaube, selbst beim iPhone war es ja auch nicht unbedingt so, dass Apple das so ganz alleine im stillen Kämmerlein sich gedacht hat, oh, so ein iPhone, das wäre jetzt was. Ja, sondern da hat man ja auch Bedürfnisse wahrgenommen und dann, ja. Aber wenn die Lösung dann so cool und innovativ ist, dass man dann denkt, boah, das ist total neu, Ja, das ist schon cool. Ja.
Ich glaube, das macht auch die besten Software-Ansätze aus, dass die sich halt wirklich mit den Kunden beschäftigen. Amazon zum Beispiel geht komplett vom Kunden denkend aus. Die haben das alles komplett rückwärts gedacht und deswegen funktioniert das auch so extrem gut. Dass die Oberfläche jetzt nicht so mega kundenfreundlich ist, einmal dahingestellt.
Gut. Ja gut, aber selbst die denken wir ja auch eher vom Kunden, ne? Und deswegen ja auch unser Redesign, ne? Das, ja, weiß gar nicht, ist das noch eine Evolution oder schon eine Revolution? Aber da sind ja auch coole Konzepte mit drin, ne? Ja.
Was ist dein Lieblingsfeature, was auf die Art und Weise mal entstanden ist, wo du dran beteiligt warst?
Also zum einen würde ich sagen, unser Data Store ist so ein bisschen entstanden, weil wir auch gemerkt haben, okay, es gibt irgendwie ein Bedürfnis, aber der Kunde hat jetzt nicht direkt gesagt, bau mir einen Data Store, sondern ne, das war ja so die Anforderung, wir brauchen individuelle Exporte und dann ist so diese Idee entstanden. Ja, und dann nach und nach immer weiter aufgebaut. Und jetzt ist das eigentlich, wenn wir über die Integration unserer HR-Suite in die Kundenlandschaft nachdenken, ist der ja eigentlich auch gar nicht mehr wegzudenken. Oder aber auch unsere App-Service, ja, wo es um die Digitalisierung von HR-Prozessen geht, kam dann das Thema auf, ja, können wir das nicht auch als Ticketsystem nutzen? Und da war es ähnlich, da haben wir auch super eng mit einem Kunden zusammengearbeitet und wie ich finde, ist dann auch ein cooles Ergebnis rausgekommen. Klar, ne, Service als Ticketsystem zu nutzen, ist vielleicht jetzt auch nicht so der Standard-Use-Case, aber auch das, was wir da gebaut haben, kann man ja im HR-Kontext auch wiederverwenden. Und das hat auch total Bock gemacht.
Ich glaube, die Lösungen müssen nicht unbedingt immer das Komplexeste sein, damit es am besten funktioniert. Ich finde gerade Service, ich höre das, so habe ich, wenn ich Success-Stories mit unseren Kunden machen darf, dann ist Service immer so gelobt, weil das wirklich so eine Entlastung ist, gerade auch in Kombination mit Rooks dann zusammen. Ja. Und mich hat es ein bisschen stolz gemacht. Ich saß jetzt bei der ZP in einem Vortrag von Microsoft, die jetzt mit dem Copilot auch einen smarten Assistenten gebaut haben, der genau solche Sachen macht wie bei uns. Service und Rooks in Kombination. Ja. Und ich habe mir gedacht, das haben wir schon seit 2 Jahren, liebe Microsoft. War ein schöner Moment.
Ja, weil auch da war das irgendwie, ne, wir haben gemerkt, so dass die Kunden haben ja das Problem, dass die Personalabteilung werden ja auch ständig irgendwie gefragt, ne, wie ist das denn mit dem Jobrat, wie ist das hier und Fehlzeiten, wie ist das denn mit Kindkrank und so. Und da können wir denen ja extrem viel abnehmen. Das ist ja so die eine Seite von Rooks, so diese ständigen Fragen, ne, einfach auch 24/7 beantwortbar zu haben. Aber auf der anderen Seite dann auch, ja, wir haben ja einen passenden Serviceprozess, ne? Also wenn du ein Jobrat willst, hier ist der, füll es aus und los geht's. Und das halt auch zu jeder Tageszeit. Und das, finde ich, ist ein cooler Service und hilft eigentlich allen im Unternehmen. Also sowohl der Personalabteilung, die dann mehr Zeit haben für die ja wirklich harten Fälle oder auch für die Menschen alleine, ne? Also sich Zeit für die Menschen zu nehmen. Ja, und der Mitarbeiter kommt ja auch, also ich finde, zumindest mir macht es ja auch nicht so viel Spaß, wenn ich mich erst komplett einmal durchfragen muss, sondern ne, wenn ich schon weiß, okay, das muss ich machen. Und das macht mir ja auch viel mehr Spaß.
Absolut. Und gerade Jobrat, sehr wichtiges Thema, wenn das Unternehmen im Münster sitzt. eine Frage noch. Wir haben gerade, diese Kundenzentrierung ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, für GuideCom. Ja. Der andere Faktor ist so unser Team-Spirit. Mhm. Wie würdest du sagen, wie wichtig ist unsere Kultur und unser Team-Spirit in der Entwicklung?
Ich glaube, extrem wichtig, weil in der Entwicklung kommt es ja auch immer wieder vor, also da macht man einfach viele Fehler und es sollte auch kein Ziel sein, da Fehler zu vermeiden, aber das Team ist dann am Ende das, was es auffängt, gar nicht mal unbedingt nur in der Entwicklung, sondern das fängt auch schon weiter vorne an, in den Projekten dann Druck rauszunehmen, wenn es irgendwie schlecht läuft, aber auch, dass wir uns in der Entwicklung dann untereinander helfen, ne? Also da ist es dann auch ja teamübergreifend, ne? Helfen wir uns da aus, wenn jemand ein Problem hat, und ich finde, das ist für uns, also es ist ein Riesenwert, und da finde ich es auch immer noch beeindruckend, wie wir uns das mit dem Wachstum auch erhalten haben, ne? Und mit Homeoffice, man sieht sich gar nicht so jeden Tag, aber trotzdem kriegen wir das gut hin, ne? Dass das gut aufgefangen wird und dass man eigentlich nie alleine dasteht. Das finde ich ist ja auch super beruhigend, ne? Man weiß, okay, man darf auch Fehler machen und es gibt immer einen, der dann mithilft, das auszubügeln.
Ich glaube auch, unser Teamwork macht uns richtig stark. Ja. Das war ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Danke, dass du uns einen Blick in den Maschinenraum von GuideCom gegeben hast.
Sehr gerne.
Und ja, danke auch an alle Zuhörer, die dabei waren bis jetzt. Bis zur nächsten Folge.